Kartoffeln waschen. Das kennt jeder aus dem FF. Aber was wissen wir eigentlich über diese Knollen, die oft so abschätzig als Sättigungsbeilage bezeichnet werden, als Magenfüller, Sattmacher, nötiges Beiwerk zu einem Essen? Zu wenig, würde ich sagen. Deshalb haben wir uns mit einigen Leuten unterhalten, die mehr über dieses wundervolle Gemüse wissen, die Sorten kennen und erhalten, sie zubereiten. Hier ist wieder Radio Slow Food München mit Rudolf Böhler. Als erstes einen Besuch bei einem Fachmann, der mit Kartoffeln handelt. Wer was über Kartoffeln wissen will, und das von einem Slow Foodie, dessen Weg kann nicht an Peter Klandin vorbeiführen, der draußen in der Nähe von Landsberg sitzt und mit Kartoffeln handelt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Peter?
Also ich habe früher in der Landwirtschaft selber auch gearbeitet. Und es gibt eigentlich mehrere Stränge, die dazu geführt haben, dass ich auf das Thema Kartoffeln gekommen bin. Ich bin eigentlich erst an das Thema Boden gekommen. Also mich hat im Weinbau fasziniert, wie ernst dort das Thema Boden genommen wird, die Bodenqualität, das Bodenleben. Also auch sehr anschaulich, also bis hin zu Winzern, die auf ihrem Boden gesprungen sind und uns alle haben spüren lassen, sozusagen, ob der Boden lebendig ist, ob er vibriert, ob er schwingt oder ob er sich stumpf und taub anhört und wie er riecht. Und dieses ganze Thema hat mich so fasziniert, dass ich überlegt habe, mit welchem anderen Lebensmittel sich, also außer Wein, sich so ein Qualitätsthema am ehesten verwirklichen lässt. Und so bin ich auf die Kartoffeln gekommen.
Das ist eigentlich erstaunlich, weil das vermutet man nicht. Kartoffel, das galt früher immer so als Hackfrucht, hat man gesagt, als was ein Bauer anbaut, der schlechte Böden hat, wo sonst nichts wächst oder so. Ja. Und jetzt kommst du daher und sagst, über die Qualität des Bodens bin ich zur Kartoffel gekommen.
Ja, unter anderem. Also interessanterweise, der zweite Strang, über den ich dran gekommen bin, ist ein befreundeter Gartenbaubetrieb im Rothaargebirge, also sehr hoch gelegen, wo man normalerweise keine Kartoffeln anbauen würde. Und die haben Kartoffeln angebaut für ihre Direktvermarktung, für ihre Kunden, weil man die gerne mit anbieten wollte. Und die waren von so einer ungewöhnlichen Qualität, dass ich mich gefragt habe, wo werden überhaupt Kartoffeln angebaut und warum ist das so? Also was sind gute Kartoffelböden? Dann habe ich mal nachgefragt, wo heute Kartoffeln angebaut werden und warum. Und bin dann darauf gekommen, dass das Kriterium, also zu sagen, das ist ein guter Kartoffelboden, heute mehr damit zu tun hat, wie gut er sich bewirtschaften lässt, mit Maschinen zum Beispiel. Und das, was, sage ich mal, die schwierigeren Lagen sind, also wirtschaftliche Grenzlagen sind oder auch klimatische Grenzlagen, dass die aber oft die interessanteren und besseren Qualitäten hervorbringen können. Aber man macht es halt nicht, weil da Steine sind, weil es Spätfröste gibt und es gibt ganz viele Gründe. Und dann kam ich zu dem Thema ja, warum wird was heute wo gemacht, an welchem Ort und wie würde man es machen, wenn man rein auf die Qualität schaut und was ist das dann überhaupt für eine Qualität, von der man spricht. Und da kann man eben sehr viel aus dem Weinbau lernen. Da wissen wir auch, dass die Grenzlagen, also das, wo jetzt nicht, sag ich mal, nur Sonne, nur Wärme ist, dass das viel feinere, subtilere Qualitäten hervorbringen kann. Dass man inzwischen auch weiß, dass kühle Nächte genauso dazugehören wie strahlend helle Tage und also dass da unheimlich viele Informationen eigentlich drin liegen, die man gar nicht so einfach bekommt, wo entsteht und warum entsteht Qualität. Und Kartoffeln sind ein Lebensmittel, die wachsen halt nun mal oder liegen im Boden und haben so eine enge Verbindung zum Boden, dass sich es von da aus schon natürlich ergibt, dass man sagt, Mensch, die liegen ja da drin ein paar Monate, das muss doch was mit denen machen, aber was macht das denn mit denen, wo drin die liegen? Ja? Und was entstehen da für Unterschiede, wenn der Boden mal so ist, mal so ist? Und ja, das war eine spannende Frage für mich und die hat mich bewogen, auch einfach mich so stark der Kartoffel zu widmen.
Jetzt hast du ja nicht ganz einfach einen Laden, wo du deine Kartoffeln verkaufst, sondern du verkaufst, wenn ich es richtig verstanden habe, den größten Teil online.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich auch was Besonderes. Man kann heute online alles kaufen, aber auf Kartoffeln kommt man jetzt nicht so unbedingt. Ich weiß, früher noch bei uns zu Hause, Da hat man ja früher noch einen ordentlichen Keller gehabt auch. Und da kamen im Herbst so die Kartoffelbauern da umgegen mit dem Fuhrwerk. Und bei denen konnte man bestellen. 1 Zentner, 2 Zentner, was man so brauchte, übers Jahr. Und das hat man dann im Keller eingelagert. Das funktioniert ja heute nicht mehr so. Kartoffeln werden vornehmlich eigentlich im Supermarkt gekauft. Wie kamst du jetzt auf die Online-Geschichte?
Also es gibt ja sozusagen, ja gut, also ich habe mich ja auch relativ schnell auf das Thema alte Kartoffelsorten mit spezialisiert, um eben zu schauen, was ist da eigentlich züchterisch passiert, warum gibt es die nicht mehr und unter welchen Kriterien sind die rausgeflogen und warum gibt es die nicht mehr? Und habe dann Erzeuger gefunden, die diese Kartoffeln noch anbauen und habe dann gesehen, dass die natürlich ein enormes Vertriebsproblem haben, weil da den Erzeuger mit seiner speziellen Sorte und den Kunden zusammenzubringen, der genau dafür ein Interesse hat, ist natürlich ein enormes logistisches Phänomen. Und wir erkennen viele Spezialitäten, die in der eigenen Region jetzt gar nicht so übermäßig populär sind oder wo der Absatz in der eigenen Region nicht ausreicht. Und es gibt viele Erzeuger, die probieren erstmal aus, haben dann kleine Mengen von irgendwas, wissen aber nicht so ganz genau, wie sie dafür die Kunden finden können. Und da war das Internet einfach ein ideales Medium, um diese ja, Erzeuger und die richtigen Kunden zusammenzubringen, auch für überschaubare Mengen. Es gibt ja manchmal Sorten, wo wir nur 20, 30 Kilo überhaupt haben.
Also Erzeuger und Verbraucher sind einfach zu weit auseinander und da ist das Bindeglied sozusagen. In der einen und in der anderen Richtung. Also auch Verbraucher, die spezielle Kartoffeln suchen, finden die auch nicht unbedingt in der Nachbarschaft oder im nächsten Gemüseladen, sondern die müssen suchen, wo kriegen sie es.
Ja.
Und bei dir läuft das alles zusammen.
Ja. Also es ist natürlich schon auch tatsächlich ein sehr stark technisch getriebenes oder suchmaschinengetriebenes Thema, weil man heute eben so hochspezifisch suchen kann. Mhm. Und es gibt viele Kleingärtner auch oder interessierte Gourmets, Feinschmecker, die geben dann halt genau die Sorte ein und können jetzt die Sorte erstmals finden, was früher ja ein enormer Aufwand war, überhaupt das herauszufinden. Ich weiß selber auch natürlich nicht, wer was wo überall anbaut, wenn man nicht zufällig in Kontakt kommt und jemand mit einem in Kontakt treten will. Ja.
Wie sieht denn das aus? Verkaufst du auch direkt sozusagen an einem Marktstand oder so irgendwie?
Ja, ich habe die ersten 10 Jahre auch auf Märkten verkauft, einfach auch um auf die Mengen zu kommen und um daraus sozusagen ein Geschäft zu machen, was sich trägt. Und habe das dann aber nach und nach zurückgefahren, weil ich mich einfach auch ein bisschen entscheiden musste jetzt für einen Vertriebsweg. Und das ist aufwendig genug, sage ich mal, also für ein kleines Unternehmen. Und da muss man sich einfach dann entscheiden, welchen Vertriebsweg man geht. Ja.
Also München wäre sicher von der Größe her schon ein Markt für dich, aber es gibt ja nicht eine zentrale Stelle in München, wo alle einkaufen, sondern das wären wieder mehrere Märkte, Wochenmärkte, sodass die zu beschicken wären. Haben sich denn die Verbraucher dran gewohnt, dass sie bei dir bestellen?
Ja, also es gibt schon, natürlich, wir haben über die letzten 10 Jahre eine ganze Menge Stammkunden aufgebaut, was uns natürlich hilft, das auch weiterzuentwickeln. Was sich sehr stark ausgeweitet hat, war auch das Geschäft mit den Saatkartoffeln, Pflanzkartoffeln. Also die Kleingärtner sind sehr aktiv in der Erhaltung von alten Sorten inzwischen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil man dadurch das auch wirklich ja über den reinen Verbrauch hinaus einfach verbreiten kann. Und diese alten Sorten, die es tauchen immer wieder neue Sorten, neue alte Sorten auf. Auch viele mit einem sehr stark regionalen Hintergrund. Und die werden nun langsam wieder verstärkt angebaut.
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich im Handel nach Bio-Kartoffeln mich umschaue, dass da sehr viele neue Sorten auftauchen. Woran liegt es denn? Und ich denke, dass der Verbraucher in letzter Zeit eigentlich eher nach so alten Sorten gefragt hat. Warum tauchen da plötzlich neue auf?
Also ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber also aus meiner Erfahrung mit den Erzeugern würde ich sagen, Gerade viele Erzeuger im Biobereich scheuen alte Sorten, weil die zum Teil empfindlicher sind. Das ist vielen nicht bewusst. Sie denken, die alten Sorten sind die robusteren und von daher immer besser. Das kann man nicht unbedingt generell sagen. Und viele alte Sorten haben Nachteile, die der Handel auch nicht gutheißen würde, die auch der Verbraucher nicht auswählen würde. Wenn die Kartoffeln tiefe Augen haben und knubbelig sind, dann werden die an der Selbstbedienungstheke halt nicht genommen. Also da entscheidet schon sehr stark auch noch der Verbraucher. Dann gibt es auch Sorten, die das Waschen nicht vertragen. Das Waschen hat sich ja sehr stark verbreitet, auch im Biohandel. Bedauerlicherweise, auch dann fliegen wieder Sorten raus, die das Waschen nicht vertragen. Also da gibt es eine Menge Kriterien und der Wettbewerb und die Ansprüche an den Anbau sind so hoch geworden und das Anbaurisiko, weil die Betriebe sich sehr stark spezialisiert haben, dass schon ein minimales Risiko des Verlustes so gescheut wird. Also die Erzeuger haben große, ja, sie sind einfach, sie scheuen einfach im Grunde genommen das Risiko. Und man muss sagen auch, dass die Preise sich im Biobereich so entwickelt haben, auch für die Erzeuger so erfreulich entwickelt haben, dass die im Moment eher andere Sorgen haben, als jetzt sich noch um alte Sorten zu kümmern. Mhm. Also da würden sie vielleicht nicht den Aufpreis bekommen, den sie.
Also für so neue Sorten sprechen sicher so Kriterien wie Ertrag und Resistenz gegen Krankheiten oder sowas.
Ja, und wir haben schon auch, glaube ich, also man muss ja mal schauen, über welche Zeit man spricht. Also als wir vor 10 Jahren angefangen haben, hatte ich den Eindruck, der Markt ist qualitativ kaputt. So wie das vielleicht der Weinmarkt und der Olivenölmarkt mal war. Es gab nur Masse, wurde nur nach Aussehen gekauft und gehandelt. Und auch nach Preis selbstverständlich. Und inzwischen glaube ich, dass sich die Züchtungskriterien auch schon wieder geändert haben. Also es ist ein neues Qualitätsbewusstsein durchgesickert bis hin zum Züchter. Das betrifft sowohl die Vielfalt als auch die geschmacklichen Qualitäten. Also ich denke schon, dass sich der Markt ein wenig gedreht hat. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt alles toller und ökologischer geworden ist. Aber so ein Kriterium wie Farbe und Geschmack ist schon für neue Sorten inzwischen deutlich relevanter geworden, als das vor 15, 20 Jahren vielleicht noch der Fall war.
Also was nicht schmeckt, wird auch nicht gekauft.
Nicht mehr so stark, genau. Also das sind andere Märkte. Es hat sich ein Markt etabliert für geschmackvolle Kartoffeln, kann man sagen. Die werden schon auch gesucht und gehandelt wieder. Ja.
Also wenn sich der Kunde schon für eine neue Kartoffelsorte entscheidet, die er noch nie gesehen, noch nie gehört hat, dann muss die wenigstens auch schmecken, die muss wenigstens den Geschmack mitbringen. Und das war ja nicht immer so. Es waren ja in der letzten Zeit die neuen Kartoffelsorten eher solche, die hohe Erträge gebracht haben und die für den Erzeuger interessant waren, aber nicht für den Verbraucher.
Ja, inzwischen müssen sie beides können, die Kartoffeln. Sie müssen hohe Erträge bringen, sie müssen sie sicher bringen und stabil bringen, auch bei unterschiedlichen Wetterlagen. Was jetzt dazu kommt, ist natürlich auch dieses Thema der Trockenheit. Also das ist ein enorm wichtiger Punkt für die ganze Züchtung. Also da kommen viele neue Kriterien dazu, aber Geschmack ist sicherlich inzwischen für einen Teilsegment ganz, ganz wichtig geworden. Aber von den vielen 100 Sorten, die gezüchtet werden, landen auch letztlich nur 2, 3, 4 überhaupt auf dem Markt. Der Rest setzt sich gar nicht mehr durch.
Was mich sehr begeistert hat, du hast mir mal erzählt, dass du einen nicht unbeträchtlichen Teil deiner Kartoffelerzeuger persönlich kennst, bei denen auch auf dem Hof und auf dem Feld bist, mit denen redest, was sie da machen und denen auch mal Vorschläge machst, wo du sagst, ich guck mal den Boden an, bei dir könnte die und die Kartoffel sehr gut gedeihen, probier das doch mal. Funktioniert denn sowas, dass man einem Bauer sowas einreden kann?
Nein, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert gar nicht. Also man kann den, also die Bauern kennen in der Regel ihre Böden sehr gut. Da steckt unheimlich viel Intuition und Erfahrung dahinter. Und wenn so ein System mal rund läuft, das ist eine unheimliche Leistung. Und die Betriebe tatsächlich, mit denen ich zusammenarbeite, das sind alles Betriebe, die erfolgreich sind im Sinne auch der Qualität, die sie erzeugen. Und da schraubt man nicht fahrlässig und schnell dran rum. Also da wird nicht viel experimentiert. Da werden schon natürlich neue Sorten ausprobiert. Da kann man auch mal eine Anregung geben. Und natürlich, aber da handelt es sich dann oft um neue Sorten auch, wo ich sage, probiert
Das
das
denke ich
nochmal
schon,
aus.
ja, dass es darum geht, neue Sorten, die der einzelne Bauer vielleicht gar nicht kennt. Du kennst die Eigenschaften und weißt, die könnten da gedeihen, dass man da den einen oder anderen mal davon überzeugt, dass er sein
Also
Angebot ein bisschen ausweitet. Ja.
ich weiß nicht, ob sie da gedeihen, aber also der Wunsch sozusagen jemanden zu finden, der diese Sorten auch regional anbaut, der ist natürlich immer da, weil ich natürlich auch versuche, die Sachen möglichst regional und möglichst in Bioqualität zu bekommen. Und wenn ich sehe, dass sowas konventionell funktioniert, dann wünsche ich mir natürlich oft, dass so einer meiner regionalen Erzeuger auch sagt, okay, mache ich gerne vor allen Dingen. Nicht nur, weil ich es gesagt habe, sondern weil er es selber für interessant genug hält. Ja.
Okay, und einen dieser Bauern wird man jetzt dann besuchen.
Nationalismus ist eine Kinderkrankheit, sozusagen die Masern der Menschheit. Albert Einstein.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Wir sind jetzt zu den Anfängen zurückgekehrt, wo die Kartoffel herkommt, und sind jetzt auf dem Hof vom Herrn Huber. Darf man Sie denn als Kartoffelbauer bezeichnen?
Das dürfen Sie gerne, ja.
Kann man denn davon leben, vom Kartoffelanbau heute?
Ja, man kann vom Kartoffelanbau leben, wie wir das ja auch hier unter Beweis stellen, dass wir das können, mittlerweile schon seit über 30 Jahren. Ja, man kann davon leben.
Das ist erstaunlich, weil man hat früher immer sich so gesagt, ja, Bauern, die Kartoffeln anbauen, bei denen wächst nichts Besseres. Das taugt der Boden nicht von Weizen oder sowas. Da muss man halt Kartoffeln anbauen. Ich komme von der Schwäbischen Alb, da hat es ja arme Bauern in steinigen Äckern gegeben. Hat man immer gesagt, die sind reiche Bauern, die können ihre Äcker pflastern. Ja. Und da war das so. Kartoffeln, das ging dann immer noch.
Ja, das stimmt, dass die historische Entwicklung so war, vor allen Dingen in den Zeiten, wo man fürs Getreide sehr viel Geld bekommen hat, dass sich die Bauern auf den Lagen mit guten Böden die Mühe mit Kartoffeln nicht mehr gemacht haben. Heute ist die Entwicklung wieder ein bisschen anders, also auch hier in der Gegend, wo es teilweise sehr gute Lössböden hat, werden wieder viel Kartoffeln angebaut, viel auch für Pommesfabriken. Wir sind aber natürlich hier nur im Speisebereich und machen nur Bioware.
Sie haben gerade von Lössböden geredet. Was braucht man eigentlich für einen Boden für Kartoffeln?
Die Kartoffel mag es vor allen Dingen nicht zu nass haben, also wenn der Boden zu tonig wird, zu schwer wird, wenn sie eben nasse Füße bekommt, wie man so sagt, dann gefällt ihr das nicht mehr. Das eignet sich nicht mehr. Sonst eignen sich eigentlich von sandigen Böden bis zu milden Lehmböden alle Böden für die Kartoffel.
Naja, ich weiß ja noch von früher zu Hause, wir haben die Kartoffeln immer von Bauern aus der Umgegend gekriegt, und meine Mutter hat immer Wert darauf gelegt, dass die aus einem ganz bestimmten Dorf kommen. Weil da wusste man, da gibt es sandige Böden, und da wurden auch viel Kartoffeln eingebaut.
Ja, der Boden beeinflusst natürlich schon den Geschmack der Kartoffel. So werden zum Beispiel Salatkartoffeln auf dunklen Böden besonders gut, weil die dann sicherer speckig werden, und mehlige Kartoffeln werden eben auf den besseren Böden eher besonders mehlig, auf den Lössböden beispielsweise.
Was bauen Sie denn eigentlich für Sorten an, oder wie viele Sorten zunächst einmal?
Zu viel,
Zu
hätte leider gesagt. Wir
viele.
bauen, wir bauen also immer auch die drei Kochtypen an, die es gibt, also mehlige, mittlere und feste. Dann bauen wir von jedem Kochtyp mindestens eine frühe und eine späte Variante an. Also sind wir schon bei 6 Sorten. Dann bauen wir noch rotschalige an. Und dann haben wir noch Spezialitäten wie die Sorte Erna, die wir wieder ins Leben gerufen haben beispielsweise. Also wir sind immer so bei 10, 12 Sorten, die wir jedes Jahr anbauen. Und wir probieren auch immer etliche neue Sorten aus oder auch alte Sorten aus.
Sie haben gerade von Rotschaligen geredet. Rotschalige, blauschalige, violette. Ist das eigentlich eine Modeerscheinung, oder sind das wirklich besondere Kartoffeln?
Rotschalige Kartoffeln haben eigentlich eine lange Tradition in Europa. In anderen Ländern werden die viel mehr eigentlich noch angebaut als in Deutschland. Und die blauen, teilweise sind die auch durchgefärbt blau oder violett, die sind was Besonderes und es ist sicher auch ein bisschen eine Mode, das weiß der Herr Glandin noch besser, aber es ist jetzt nicht so, dass das für den Massenmarkt ist. Also es ist für Leute, die das wertschätzen, es ist eine Spezialität, das schon noch.
Aber das liegt eher an der Optik, die Spezialität, als am Geschmack, oder?
Geschmacklich unterscheiden sie sich nicht so stark, es liegt an der Optik und teilweise haben sie schon noch Inhaltsstoffe, die auch gesundheitlich eine Rolle spielen, relevant sind.
Spüren Sie denn Trends, die vom Verbraucher ausgehen? Kommt es bei Ihnen als Bauer an, dass irgendwas nicht mehr gefragt ist oder plötzlich eine Nachfrage nach irgendwas ganz anderem entsteht?
Wir merken eher, dass es eine größere Wertschätzung gibt von der guten Kartoffeln, dass es eine Wertschätzung gibt schon auch von besonderen Kartoffeln, eben auch von den alten Sorten. Und wir merken im Absatz immer, ob die Kartoffel wirklich gute Qualität hat, gut schmeckt, die inneren Werte okay sind oder ob das eben ja mal etwas nicht ganz so gut ist. Also man merkt es sofort im Absatz, weil der dann steigt oder sinkt.
Mhm. Jetzt noch eine Frage. Die gescheiten Keller hat man ja in der Regel in der Stadt heute nicht mehr,
ja,
die man früher gehabt hat zum Lagern von Kartoffeln. Mhm. Was würden Sie denn für Tipps dem Verbraucher geben, wie er seine Kartoffeln lagern soll?
Ja, zuerst einmal muss man sie dunkel lagern, damit sie nicht grün werden, also vor Licht schützen. Und ansonsten sollte man sie möglichst kühl lagern. Ideal sind 5 Grad Temperatur. Das ist natürlich für die meisten schwer erreichbar. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Kartoffeln schnell austreiben, die wollen ja wieder wachsen eigentlich, wollen ja wieder neue Kartoffeln produzieren, sollte man dann nur geringe Mengen kaufen und eben auch in den Kühlschrank geben und nicht bei 15 oder 20 Grad irgendwo womöglich noch in einem hellen Keller lagern.
Also tatsächlich Kühlschrank, das wollte ich gerade fragen, ob das nicht kontraproduktiv ist, weil die da austrocknen.
Ja, also besser wäre natürlich ein schöner, kühler, feuchter Keller, aber das haben eben die meisten Leute nicht. Also ist der Kühlschrank die zweitbeste Lösung und dann eben in der Zone im Kühlschrank geben, wo die Feuchtigkeit eher erhalten bleibt. Es gibt ja diese Gemüsefächer, wo es ein bisschen besser ist einfach.
Genau, der neueren Kühlschränke haben wir Fächer, die auch Feuchtigkeit da drin halten. Mhm. Okay, Herr Huber, ich danke Ihnen schön.
Gut, okay.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.